Ja, det er så rart. Det er det sværeste af, det er sådan en gørlig stund nu, jo.
Hallo und grüß euch bei Ich gleich. Wir sind heute in die Katakomben von der Karambolage und machen ein kleines Weihnachtsspecial. Und es sitzt bei uns der Simon Gamper, den wir in der Sendung nicht vorstellen müssen, weil er war lange Zeit unser Haus- und Hoftechniker und ja, ich dachte jetzt fast so ein Mädchen für alles, aber halt hat seine ganzen Eigenschaften zu wenig erklären. Und neben ihm sitzt der Peter Schorn. Ein Peter Schorn muss ich glaube nicht vorstellen, kennt man in Südtirol. Ich Fakt. Und ja, wir freuen uns, dass es die Zeit genommen hat. Und wir haben gedacht, wir machen heute immer mal ein bisschen was anderes. Sonst beschäftigen wir uns ja mit ja, Wissenschaft vor allem und haben Leute da, die noch nerdiger sein wie der David.
Gibt's das?
Ja, scheint's nicht. Und nein, halt beim Weihnachtsspecial haben wir gedacht, machen wir es mal ein wenig lockerer, nicht? Und ja, ganz kurz, ist jetzt ja ein neues Stückchen aufführen in der Karambolage. All das Schöne.
Mhm.
Was willst du jetzt dazu erzählen? Jetzt fragen wir mal, was ist schon alles schön?
Mehr als mein Mund.
Ja, voll. Und je mehr man sich fragt, was schön ist, desto mehr denkt man, es ist eigentlich mehr schön als nicht schön. Aber das ist ja vielleicht eine Ansichtssache, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich meine, es ist grundsätzlich, nach was man sucht, aber es ist auch interessant, dass man eben draufkommt, wie wir ja eigentlich auch schon draufgekommen sind, dass man grundsätzlich, was ist schön, dann fallen dann halt die Standards an, die schön sind.
Ja.
Aber dann gibt's auch noch die zweite Ebene, die einer kommt, wie zum Beispiel brutal brunzen müssen und dann irgendwann gehen, nicht?
Ja.
Was dir jetzt nicht als erstes als schöne Sache entfällt.
Aber hast du in deiner Top 5 jetzt, oder?
Ja, wenn nicht noch unter die Top 3 sogar.
Oder umgekehrt brutal Durst haben und lang nicht trinken und dann leih Wasser trinken.
Aber dann gibt's zum Beispiel so brutale Bad-Situationen wie volle Durst haben und volle Punzen essen und noch nicht wissen, was man zerstören soll.
Ja. Oder Bad ist ganz lang nicht
trinken. In eine totale Handlungsunfähigkeit geben soll ich gehen.
Ja.
Was ist schlimmer? Volle Punzen essen und dann noch einen Haufen Wasser trinken?
Ja.
Ja, aber es ist eine schöne Beschäftigung auf jeden Fall.
Ja, aber man kann ja auch so weit gehen zu sagen, es ist wirklich alles schön, weil zum Beispiel halt, dann fällt mir etwas in, wenn wir mal in Südafrika waren und ein Auto gemietet haben und dann sind wir ein paar Kilometer gefahren und dann sind wir noch stehen geblieben, um etwas zu kaufen und wollten es wieder umlassen und dann ist es schon nicht mehr gegangen.
Brutal
schön. Und die haben mir gedacht, das ist jetzt brutal scheiße. Und dann haben wir aber selber umgerufen und das war voller Haus und wir wollten losfahren, noch aus in die Savanne halt und Wüste, was halt so, bin jetzt eben schon kein Wissenschaftler, was das jetzt genau ist für eine Vegetationszone. Steppe vielleicht? Ich weiß nicht.
Fragst du mich?
Ja.
Ja, du bist Naturwissenschaftler.
Ich bin Naturwissenschaftler.
Du bist
ist ja klar. Jedenfalls.
Nein,
weiter bitte, Peter.
Es gibt sicher viele Medien, die das gleich aufgreifen würden. Naturmuseum direkt da.
Ja, logisch.
Mittelschulniveau.
Ja, logisch. Ja. Ja,
oder Geografie vor allem.
Das ist so offensichtlich.
Ödland.
Das muss halt
so Ödland. Okay.
Wenn er jetzt intelligent gewesen wäre, hat er gesagt, ja, nein, durch Klimakrise gibt es gar keine verschiedenen Vegetationszonen.
Als eine Klima-
und Geografie und recht viel
einfacher. Das ist die Klimazonen-Globalisierung.
Das ist eigentlich das Schiene, sagen wir, von dem Klimawandel, nicht? Geografie, eben so Klimawandel, Unterricht in der Mittelschule, das wird viel einfacher im Prinzip.
Ja.
Es ist überall etwas Positives zu finden.
So, wir werden früher so der Südtirol Atlas haben, schon viele, ja, waren alles viele Farben, nicht? So, mit dem Äquator haben wir was grün, und Sahara so gelb, orange, und na, ist alles lämmer, gelb, orange.
Freundlich.
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 Blau wird auch
nicht mehr. Aber was ist noch mit dem Auto?
Ah, ja, genau. Also wir wollten ausfahren in die Einöde, ins Ödland.
In die Ödnis.
Und da haben wir so einen Sohn dabei gehabt und der war 5 und ich denke, hey, wenn das passiert draußen und wir kommen nicht mehr weiter und so, dann ist das volle Katastrophe. Und dann ist so ein Inder gekommen. Dann haben wir ja umgerufen, logisch, bei der Verleihfirma da und dann ist ja ein indischer Umgestellter von denen kommen, ein ganzer Junge.
In Südafrika sind wir heute noch?
In Südafrika, aber da gibt es viele Inder.
Ja. Ah, okay. Ah.
Und ja.
Andi, hallo.
Ja. Genau, zum Beispiel.
Der ist schon ausgestiegen.
Ja.
und der hat nachher gesagt, wie gut, dass das jetzt passiert ist, weil es war, man weiß nie, es war vielleicht danach, wenn wir weitergefahren waren und nicht in dem Moment aufgehalten worden waren vom Schicksal, dann war sicher ein Unfall passiert oder etwas viel Schlimmeres. Also das ist total gut, dass das passiert ist. Und der war wirklich, der hat das nicht leider so gesagt als Geschäftsmann oder so, sondern er war wirklich voll überzeugt davon. Und wir haben einen Stress gehabt und ins Gehörgert und das war total heiß. Und der hat sich dann wirklich das erste Mal eine halbe Stunde Zeit genommen, das Warndreieck aufzustellen, ist nach allem 10 Meter zurückgegangen und hat nochmal geschaut, ob man schon gut sieht. Dann ist er wieder hingegangen und hat das so 20 Zentimeter vorgerückt.
Ja, kann ja kein Känguru.
Ja, in Südafrika, ja, look. Aber jedenfalls, wenn man das so sieht, dann ist eigentlich alles schien, weil alles, was passiert, kann etwas Schlimmeres verhindern.
Ja, ja. Ja, weißt du, was der Aufzeichnung ein gut ist?
Ja,
wahrscheinlich. Aber vielleicht ist zum Beispiel draußen, endlich ist es, werden halt, treffen die ganzen Voraussagungen hin und die Zombie-Apokalypse tritt in.
Und wir sind da, trinken Bier und haben es fein.
Oder es ist das entscheidende Argument, dass sich alle denken, wir wollen nicht, dass im Südtirol Atlas alles leider orange-gelb ist.
Verbräunlich.
Ja, und ja.
Ja, Menge. Ja, aber es ist schon es ist eben schon eine Frage des Blickwinkels. Auch während man in so einer Situation ist. Ne? Wenn da so irgendetwas passiert und man ist nicht gerade wenn man trinken, sondern man steht halt mit an der Henken gerade und da kannst du schon aussehen, es ist noch eine ganz gute Geschichte noch.
Schauen wir mal, wie sich schöne Geschichte.
Wie sich entwickelt. Ja, ja, aber jetzt, also mir kommt vier erzählen, da hat man eine rechte Geschichte auch viel.
Nicht? Ja, eigentlich leide Geschichten, ne?
Ja, ja.
Das ist so ein bisschen das, was bleibt eigentlich. Wenn alles klar geht, halt merkt man sich nicht und man merkt sich die,
ja.
Die Missstände oder die.
Das ist wie mit Munkeländern, ne?
Das Tier willst du jetzt nicht auch dir.
Ja, aber das Gleiche, ne?
Das mich hat schon interessiert.
Leute merken sich alle die positiven Treffer. Ne?
So gesehen, ja, okay.
Also ich müsste wieder mal Horschen eingehen, David.
Ja.
Also, gell.
Achso,
ja. Du müsstest schon merken, als der Horschen.
Was für Oberschen?
Wieso willst du nicht duschen?
Wann ist schon der richtige, Mond zum Duschen gehen, David?
Ja, aber das ist alles wahr.
Im Wassermann, ne?
Ja, also. Möchte man mal, ne?
Na, aber jetzt beim Allerschönen, das ist ja nicht der Stickel, was ich geschrieben habe, sondern das ist, ist eigentlich ist eine halb lustig, halb traurige Geschichte.
Duncan Macmillan hat das geschrieben. Ja. Es ist lustig und traurig, genau. Und es ist so eigentlich, ja, schon wie das Leben, kann man sagen. Also lustig und traurig ist oft total gleich beieinander.
Mhm. Ja? Aber eben, weil ich ihn gesehen, also in der Vorbereitung, ich habe mich vorbereitet, Marc, im Gegensatz zu dir, das ist schon eben in mehreren Orten schon aufgeführt worden, nicht? Ist das allem, folgt das da allem am gleichen, Skript, oder ist das auch viel offen für Interpretation von Enk nachher?
David, deine Vorbereitung muss super gewesen sein, in mehreren Orten schon aufgeführt.
Ja, in Wien habe ich es gesehen, in Deutschland in mehreren Orten.
Jetzt haben wir beeindruckt.
Ja,
wie war es das zum Beispiel nicht? Ich habe es in Innsbruck gesehen, einmal.
Ja. Ja, und jetzt spielt es nach, oder hat es gespielt, Schlosstheater Celle.
Ach so.
Aber ist das nach allem das Gleiche nachher, oder ist das überall wie ein anders aufgeführt? Ist das ein Drehbuch, was allem, es folgt da eins zu eins dem Drehbuch, oder ist das überall, weil ich habe gesehen, zum Beispiel, da gibt's in Wien war das, da hängen auch die Wunsch, oder die schöne, also praktisch, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht die Frau, die Tochter wo ich gesehen habe, deren Mutter mal liegt im Sterben, oder hat Depressionen oder so. Und sie schreibt noch die Liste aus schönen Dingen auf.
Genau.
Ne?
Genau. Ja.
Und die hängen noch so, die hängen noch an, und sie lässt dann, daraus vor oder wie?
Ja, es ist noch eine Inszenierungsfrage, wie man das.
Genau, das ist auch noch ein bisschen anders.
Das ist bei uns anders. Und bei uns ist auch anders, dass es ein Mann ist und nicht eine Frau, aber es ist eigentlich ganz egal.
Irgendwann der Simon spielt da.
Hey, wir haben sonst viele Frauenrollen wegen meinem Gesicht. Da rede ich eigentlich natürlich.
Nein, okay, aber wenn es inszeniert, ist halt ein anderer praktisch.
Ja, genau. Das schaut gar nicht ein bisschen anders aus. Der Schauspieler schaut gar nicht ein bisschen anders aus. Und ich nehme und aber sonst gibt es natürlich einen Text. Und bei dem Stück ist es ein bisschen besonders, weil es dazwischendrin eben auch wieder ein bisschen improvisierte Teile gibt, die auch vom unvorhersehbaren oder vom unvorhergesehenen Leben, die jedes Mal ein bisschen anders sein werden. Und da steigt man praktisch dann ein bisschen aus und weiß ungefähr, wo man hin will und improvisiert sich da hin, kommt dann irgendwann zu einem Punkt, wo man aber wieder einsteigt in den Text. Und der Text, der vorgegeben ist, der ist in etwa allem gleich, also vielleicht in der anderen Inszenierung wird ein bisschen was gestrichen, bei uns haben wir auch ein bisschen was verändert, ein paar Sachen habe ich auch so zum Beispiel von mir so aus Erinnerungen eingebracht, wo ich gesagt habe, das würde ich gerne ein bisschen anders sagen, darf ich das und so, das ist dann auch mit der Regie zusammen, macht man sich das aus und aber der Text ist im Grunde die Geschichte, ist die, die sich der Autor ausgedacht hat. Genau, also die Hauptfigur, wo die Mutter Depressionen hat und einen ersten Suizidversuch, wie das Kind, sei es jetzt Mann oder Frau, 7 Jahre alt war und beginnt eine Liste zu schreiben mit allen schieren Dingen, was in damals halt noch ein Kind noch schieren gefunden hat, zum Beispiel wenn Leute stolpern und hinfliegen oder Achterbahnen oder Himbeereis oder so Sachen. Und hat dann versucht, das der Mama vorzulesen und sie da wieder fürs Leben zu gewinnen, sozusagen, nicht? Was ja auch das schon eine schiene und eine traurige Seite hat, nicht? Die ganz tragische Seite, dass ein Kind die Verantwortung übernimmt und die schiene Seite, dass es versucht, da in Kommunikation zu kommen eigentlich mit der Mama. Das ist eigentlich vielleicht das Hauptthema, Kommunikation. Oder dass es das Schlimmste eigentlich ist, wenn das Kind zum Beispiel auch niemand hat, mit dem es kommunizieren kann.
Mhm. Und die Person schreibt die Liste über mehrere Jahre, oder ist das?
Ja.
Eben, ich glaube, das ist auch schön, oder? An dem Stück, was auch rauskommt, wahrscheinlich ist, dass schöne Dinge sich auch übers Leben verändern. Wahrscheinlich als Kind eben sind es eher die, sag ich jetzt, vielleicht einfachen Sachen und danach nimmt man gewisse andere Sachen mehr als schön wahr, wie eben im Jugendalter vielleicht.
Ja, es ist schon überhaupt insgesamt toll, im Verlauf ein Stück eine so lange Zeitspanne vergehen zu sehen. Ne? Weil du hast wirklich, es geht im Prinzip von mit den 7 Jahren los und es vergeht mit vielleicht ein bisschen unbestimmte Zeit, aber schon fast ein ganzes Leben eigentlich. Und das ist schon sehr interessant, vor allem in einem Stickel. Ich sage das jetzt auch in meiner Position als teilweise jemand, der was das auch zuschaue, weil ich als Musiker natürlich jetzt nicht durchaus habe irgendwo eine Position, wo ich zuschaue und kommentiere musikalisch, wo du den ganzen Zeitverlauf hast, ohne Requisit, ohne großes Bühnenbild, sondern eigentlich allem live ein Mensch erzählt. Das ist etwas, was mich persönlich generell voll fasziniert, wenn jemand entstand ist, ohne dass er jetzt 100.000 Requisiten und ein riesen Bühnenbild und eine mega Inszenierung hat, die da mitzunehmen und du verstehst, okay, der ist jetzt 17 oder der ist jetzt, die haben gerade geheiratet. Also selbst empfinde ich generell als etwas brutal Tolles, was du eben auch wirklich ganz, ganz toll machst. Und eben auch, wie du sagst, wie sich das verändert und selbst merkt man auch, wenn man selber Kinder hat, wie fest aber die Sachen eigentlich auch allem da bleiben, weil eben ein Hinterreis oder irgendwie der coole Film, der uns als Kind gefallen hat, das ist schon eine gewisse Konstante. Ja, das heißt, das Ganze ist da sehr toll zu beobachten, muss ich sagen. Eben. Dass es irgendwo die Entwicklung gibt, okay, man möchte jetzt haben die geheiratet, jetzt sind ganz andere Sachen in deren Leben wichtig, oder da ist er 7, logisch findet er toll, wie er ausfällt, oder 8er Bohnen oder so. Aber irgendwo zeigt es auch, dass schon in jedem von uns eigentlich auch die Sachen drinnen sein und drin bleiben. Gebirgsbäche zum Beispiel. Gebirgsbäche. Nein, aber wenn man ganz ehrlich ist, Wenn man ja, 90. Putzen, ja, ja, aber eben ist ja ein bisschen nicht, wenn man es zu würdigen weiß. Wenn eine Zeit käme, wenn wir uns alle 18 werden zu bronzen. Ja.
Oder Klospülung zu haben, insgesamt.
Ja, wahrscheinlich, ja. Nicht, wer weiß.
Wenn das Wasser knapp wird, werden wir rationieren müssen.
Mhm. Sand oder so.
Ja. Aber wie seid ihr jetzt zu dem Stück gekommen? Also, ich meine, ist das einfach, wolltet ihr das machen? Oder
ist, nein, das Stück ist eigentlich schon zu uns gekommen. Mhm. Die Regisseurin Eva Niedermeiser hat das Stück vorgeschlagen und hat gesagt, sie darf das gerne mit uns machen. So, mhm. Eigentlich war das, mhm. Ja. Und uns das erste Mal gelesen und dann mit jedem Mal, wo ich mich mehr damit beschäftigt habe, hat es mir eigentlich besser gefallen. Ganz beim ersten Mal lesen habe ich noch ein bisschen Sorge gehabt, habe ich mir noch ein bisschen gedacht, nein, da muss man ganz aufpassen, dass das nicht irgendwie rührselig wird, mhm. Und so. Und jetzt habe ich das Gefühl überhaupt nicht mehr eigentlich. Jetzt bin ich total überzeugt von dem und dann richtig erfreut mit dem Stück, mhm. Weil es eigentlich die ganzen Gefahren, was man jetzt vielleicht so denken kann, das wird ja auch im Stück selber thematisiert, nachher, dass er sagt, ja, das ist natürlich total naiv zu sagen und das ist ihm auch bewusst. Ich mache eine Liste mit ein paar netten Sachen und das soll er ernsthafte Depression bekämpfen oder heilen können. Ja, natürlich geht das nicht und das dreht sich dann im Stück allmehr auch um die Hauptfigur selber und was die Liste für ihn bedeutet und warum ihn die sein Leben lang nicht mehr loslässt. Das hat ja irgendwann viel mehr mit ihm zu tun als mit der Mama.
Eben, es geht ja, glaube ich, auch ein bisschen darum, dass er ja so in die Angst da mitfängt, dass eben dadurch, dass die Mutter in eine Depression gefallen ist, dass er ja auch in eine Depression fallen
kann. Ganz genau.
Ich glaube, er heißt toll auch, dass es schon ein bisschen in seiner Zeit jetzt auch trifft, weil ich meine, eben Depression, Volkskrankheit natürlich auch in Südtirol eigentlich allem noch relativ totgeschwiegen wird.
Und genau, ganz genau.
Das trifft es einfach von dem her, dass es das richtige Stück eigentlich.
Ganz genau, das finde ich so das Schwierige und die ganz schwierige Gratwanderung, die dem Stück aber total gut gelingt, finde ich. Es nicht schiene zu tabuisieren oder eben auszublenden, wie es ganz oft passiert und wie es auch bei uns natürlich passiert, dass Depression und Suizid, das ist etwas, was man eigentlich lieber ausblendet. Und darum geht es in dem Stück nicht. Also es geht nicht darum, all das Schöne sozusagen, allem, was nicht schön ist, drüber zu stülpen und das zu verdrängen, sondern dass das eben nebeneinander Platz hat, aber dass man sich trotzdem ist es in Summe unterm Strich extrem lebensbejahend und positiv. Yeah. Und eben auch witzig und das hat den Humor dann, seinen britischen Humor und da die Leichtigkeit allem wieder.
Was es aber eben auch zugänglich macht, glaube ich, weil sonst oft wir kommen vier, angefangen in der Schule und später, wir kommen vor allem vier, wenn man mit Kunst über schwere Themen konfrontiert wird, hat man voll oft auch schwere Kunst. Das ist schon toll, schon bärig, aber halt, nicht? Und was mir da gut gefällt, ist wirklich die Gleichzeitigkeit, nicht? Und eben das, was du sagst, was ja eine zentrale Frage ist, ungesichts allen Negativen in der Welt und so, darf man überhaupt glücklich sein? Darf man überhaupt haben, wenn man weiß, in 10 Jahren haben wir keine heiße Spielung mehr? Weißt also ist es legitim? Und mir kommt vier, das bildet das Stück sehr real an, weil wir eigentlich täglich nonstop mit ganz schönen Sachen konfrontiert sein, nicht? Ich meine, in jeder Unterhaltung ist, ich gehört, er ist ja weil im Krankenhaus und Ding und drinnen wird Vater, weißt irgendwie, das ist permanent da und ich glaube, je mehr man lernt, dass Ernsthaftigkeit nicht auch hört, wenn jemand lacht. Ja. Ernsthaftigkeit hört nicht auch, wenn ich über etwas lache oder wenn wir einen Witz machen, hört er, ist halt bleibt ein Thema ernst, und genauso wenig, ist umgekehrt der Fall, nicht? Dass, weil wir voll ernst sein andere Sachen immer hetzig. Ich meine, das ist aber etwas, was vielleicht in den letzten Jahren auch mehr kommt, dass eine humorvolle Auseinandersetzung mit einem Thema dichter eine seriöse Auseinandersetzung mit einem Thema ist. Wie viele Leute haben das, wissen das? dass, keine Ahnung, der Humor Heilungschancen für gewisse also ich meine, ich glaube, wir sind inzwischen immer auf dem Punkt, wo wir jetzt immer so voll ehrfürchtig umgehen müssen und sagen, oh, da geht es um, weiß ich nicht, ist ja gleich was, Depression, und wir dürfen aber ja nie lachen, weil Magari sitzt da im Publikum und für den jemand ist depressiv und wenn wir da lachen, dann ist der beleidigt und so. Ich glaube, das endlich, und gerade ab jetzt, weil wir bei uns in Südtirol haben viel länger brauchen und wollen wir mal, dass wir die Besten sein, dass endlich umkommt, dass man das Lachen über Sachen nicht ein respektloser Umgang mit etwas ist, sondern ist einfach, glaube ich, etwas, was dem Mensch brutal hilft. Gerade eben nicht depressiv zu sein, oder? Da ist vielleicht zu viel gesagt, aber zu wissen, dass über etwas Lachen nicht heißt, das nicht ernst nehmen. Und das ist das, was mir persönlich sehr gut gefällt. Und mir das gelesen und ich dachte, super, das ist da bin ich mit dir.
Machtest du auch Vorrecherche, redest du auch mit Leuten, wo es wisst, die Depressionen haben, um ein bisschen Einfühlungsvermögen zu kriegen in die Sache, oder? Ja, oder ich frage, nein, weil es ist oft schwierig, nicht? Man redet über ein Thema, das man nicht, wo man sich nicht schwer einfühlen kann, wenn man es selber nicht kennt.
Also für mich jetzt aus meiner Sicht als Schauspieler spiele ich ja quasi eigentlich nicht die Figur, die die Depressionen hat, sondern die damit konfrontiert ist. Nicht? Und von dem her ist mein Einfühlungsprozess wie ein anderer vielleicht. Aber ich glaube, ansatzweise erkennt man ja die Situationen und die Gefühle alle, nicht? Also das ist eigentlich, was ein Schauspieler macht, nicht? Etwas, was man im Ansatz vielleicht erkennt, aber nicht in der Ausprägung sich dann versucht vorzustellen oder sich einzufühlen.
Was mich jetzt interessiert hat, besonders vielleicht, dass man inwieweit hat das aber auch schon vielleicht während deiner Karriere mal mit Kritik her ich kann jetzt auf der Linie überschritten und wie geht es damit um? Wie man ist sicher passiert, dass man immer gesagt hat, okay, eben, da wird es mal zu krass oder da. Wo ist da Linie verengt, beziehungsweise eben, wo sagst du es auch, dass eben, ob es merkt, dass es für Leute jetzt einfach zu viel war?
Das ist eine gute Frage. Also, eins ist für mich vielleicht der Punkt, wo man, wenn man wirklich einzelne, konkrete Personen bloßstellt und auf Kosten von einzelnen, konkreten Personen jetzt irgendwie Lacher erntet oder so, nicht? Das ist meistens nicht okay, außer es ist zum Beispiel vielleicht irgendeine politische Persönlichkeit.
Person des öffentlichen Lebens.
Ja, die irgendwo, also da fängst du schon wieder unkritisch zu werden oder schwierig zu werden.
Ja, für mich ist es vor allem irgendwo da, wo du siehst, der Kritikpunkt mag vielleicht mit der Person zu tun haben, aber für etwas, wo sie absolut dafür kann. Für etwas, was sie gesagt hat, was sie getan hat, 10,4 ist die Grenze eigentlich nicht wirklich da. Wo du sagst, okay, der kann nicht dafür, dass er so ausschaut oder das. Die Sachen interessieren mich grundsätzlich nie so. Und ich bin jetzt überhaupt jetzt vielleicht nicht jemand, der was volle auf politischen Humor oder so steht. Aber wenn jemand eben wirklich eine absolut zu kritisierende Aussage macht oder Handlung, nachher, glaube ich, braucht man sich nicht wirklich Sorgen machen, weil gerade jemand, wie du sagst, eine politische Persönlichkeit. Und dann zählen wir genug an dem, was absolut zu kritisieren
sind. Ja.
Auf sich da kein großes Problem. Ich mag das nie gerne, wenn du sagst, ja, der schaut so aus oder der Trump ist am so orange. Ich weiß mich für das verpflegen.
Nein, eigentlich geht's drum, weil wenn man zum Beispiel, wenn man etwas schreibt und so, dann hat es schon auch Situationen gegeben, wo wir dann diskutiert haben und wo wir etwas dann auch wieder ausgestrichen haben. Aber meistens war dann eigentlich der Grund, dass wir gefunden haben, man kann, oder sagen wir so, ich lasse jetzt drin, wenn ich begründen kann, worauf ich aus will und was ich damit sagen will. Und wenn ich das begründen kann, wenn ich mir vorstellen kann, okay, jemand kritisiert das, aber ich kann mir vorstellen, das zu begründen und so zu verteidigen, dass ich sage, aber schau, das will ich damit sagen und das kann ich so herleiten. Wenn die Verbindung fehlt, wie zum Beispiel, was will ich damit sagen, dass der Trump eine blöde Frisur hat, jetzt zum Beispiel.
Ja,
dann kann ich noch nicht schlüssig dahin leiten, was er in seinem Verhalten macht, genau. Ja. Also dann, okay, ist es diskutabel. Ne?
Ja, aber dann ist ja überhaupt der ganze gesellschaftliche Wert der Kunst, die du machst, in Frage gestellt. Ja. Da geht es eigentlich nur noch, der ist verhetzig. Ne? Und das ist vielleicht auch nicht das, was man mit selber ist.
Ja, eigentlich geht es schon um die Frage, was ist die Wirkung im Detail, aber auch im Gesamten jetzt. Nicht? Mhm.
Wobei man aber auch sagen muss, es ist schon etwas, was Leute oft sagen, nicht? Wie gehst du mit der Kritik um? In dem Bereich, in dem wir arbeiten, ich jetzt vielleicht mehr auf der musikalischen Seite und du mehr natürlich auf der Bühne, ist es, wie es eng vielleicht auch geht, man identifiziert sich voll mit dem, was man tut. Mhm. Man steckt seine ganze Persönlichkeit in, man steckt total viel Zeit und Energie und Sachen in und identifiziert sich letztlich auch voll mit dem, in der Wirtschaftsforschung mit deinem Produkt oder mit dem, was wir auf die Bühne bringen. Das heißt, jede Kritik, die sagt, das ist ein Scheiß, sag in deinem Kopf vor allem das erste Mal, du bist ein Scheiß. Ja. Und das ist schon etwas, wo du oft einmal schwer tust. Weil du denkst, das hört niemand gern. Nicht? Und das, jeder tat liegen, wenn er in der Zeitung liest und steht, du bist ein Scheiß. Das ist irgendwie alles mir gleich da, das macht mir nichts.
Ja.
Nicht? Andererseits muss man aber auch sagen, dass wenn man eben, was man sieht in der Kernbelage, wenn man die Kabarett-Eigenproduktionen machen oder so, wenn du eine Kabarettproduktion machst, und hinten noch hast du 100%, passiert ja echt nicht, aber 100%, alle sagen, yeah, voll cool. Was habe ich noch gesagt? Nicht? Also, es muss schon ein Unteil.
Der Hörer, der Seher
gehen.
Kunst sagen, muss provozieren, nicht? Ich meine, schon.
Ja, aber es muss, ich meine, wenn wir in einem Kabarett oder gleich im Wurst oder einmal gar in den Stickel, nicht? Wenn du, das geht euch wie Hell und Conor hat irgendetwas zu sagen, nachher, ich meine, das Stickel ist vielleicht jetzt nicht ein gutes Beispiel, aber gerade im Kabarettbereich, ja, wenn es jetzt niemand auf die Dinge geht, ist es, vielleicht hat es nicht so gebraucht, nicht? Also, sagen wir, 20-30% dürfen ruhig die Eier voll loben und sagen, es ist Banner, nicht? Mhm. Oder eben, wir haben jetzt, so Performance-Kunstwerke gemacht, wo es um Plastikmüllvermeidung und solche Sachen gegangen ist. Es ist schon gut, wenn hinten noch irgendwo einer volle Haut rein und sagt, boah, da, um den Geld, den Scheiß, das kennt ja auch nicht. Mein erstes Argument ist ja, haltet die Corner davon an. Also bitte, es ist nicht eine Arbeit, die niemand ergreifen kann und wir haben keine gesellschaftliche Hierarchie, dass man nicht Künstler werden darf. Also zu tun ist. Und das andere ist aber wirklich, dadurch bringst du oft einmal etwas ins Rollen, nicht? Also von seinem her, glaube ich, ist selber auch nicht so ein Aspekt, oder? Wenn man sagt, ist ganz gut, dass es dann auf die Eier geht. Und plus gibt es ja noch eine gewisse Leute, wo du sagst, das ist jetzt mein politischer Gegner, um jetzt in der politischen Sprache zu sein. Wenn es dann auf die Eier geht, dann habe ich es richtig gemacht. Nicht? Also,
meistens hat man ja eher das Problem, dass der gar nicht kommt.
Es ist halb, ich meine, das ist...
Gott, der!
Ja, genau. Der soll kommen. Schaut's
mir nicht. Wir haben ihm eine Einladung gegeben. Ja, oft ist schon so, gerade bei Kabarett eben, nicht, dass eigentlich 90%, die sich das unschauen können,
sein deiner Meinung.
Eh der Meinung sein. Nicht?
Ja. Aber man, es ist ja generell ein Beruf vielleicht, wo du ganz viel Feedback kriegst. Positiv und negativ. Die Leute geben Feedback voll viel und qualifiziert und nicht qualifiziert. Es ist auch in Ordnung. Nicht? Man, das ist ein Teil von dem Ganzen. Aber es ist schon etwas, mit dem man umgehen lernen. Sollet, muss, weiß ich nicht. Weil es beeinflusst und voll in dem, was man tut. Wenn man
Und wo ist Feedback, glaube ich, ganz unmittelbar ist ja beim Impro-Theater, glaube ich.
Ja.
Nicht?
Ja,
hast du ja mal gesagt, Simon, nicht? Also du merkst, oder wahrscheinlich jetzt auch auf der Bühne, aber mit dir nicht mehr geredet, wenn die Energie im Soul stimmt, dann ist ja ganz eine andere Energie auf der Bühne.
Das ist
sofort da. Nicht? Da merkt man auch gleich, wie es funktioniert. Nicht?
Ja, und Sam ist natürlich nochmal ganz anders, weil was ich improvisiere, das kommt wirklich in dem Moment aus mir raus und ist auch im besten Sinn unüberlegt. Nicht? Ich habe nicht die Zeit, mir vorher zu überlegen, was ich da sage. Wenn ich einen Kabaretttext schreibe, kann ich noch 100 Mal reflektieren und nochmal feilen und das nochmal pointierter machen oder überlegen, will ich das wirklich sagen oder wie wirkt das, wie kommt das und so. Wenn ich improvisiere, dann ist das wirklich ganz meins in dem Moment. Und Sam ist auch oft einmal natürlich heikler nachher, weil man zum Beispiel auch Themen gibt, kriegt auch vom Publikum, wo manchmal auch politische Vorschläge kommen, dann muss man schon sehr wach sein. Yeah. Weil dann kann es schon unter Umständen auch passieren, dass ich sage, das ist jetzt immer schmaler gerade, ja, dass ich noch nicht links oder rechts irgendwie hochstürze und irgendwo hinkomme, wo ich eigentlich gar nicht hingewählt habe. Oder so.
Aber ist das bei, weil das mich zu interessieren, wenn du sagst, beim Schreiben, nicht, kann man sich's überlegen und nochmal überlegen. Ja. Aber wäre das nicht, wenn man über einen Witz nachdenkt und überlegt, wäre dann nicht schlechter automatisch? Ich kann man dann tatsächlich dahingehend verbessern, dass er wieder witziger wird? Weil ich kann mal viel, wenn er spontan ist, dann ist es allem, oder ist das beim Cabaret anders?
Das heißt, stimmt. Es eine ist, aber deswegen, das ist, glaube ich, das, was auch Impro so beliebt macht, dass es offensichtlich spontan ist und eine Situationskomik ist, die so echt und lebendig schust nicht funktioniert hat. Das sind vielleicht oft nicht die genialsten Witze, aber dadurch, dass es eben spontan und echt und live ist, funktioniert es so gut. Nicht? Schon ist es schon so für uns, dass wir auf der Bühne damit arbeiten, Komik reproduzierbar zu machen. Nicht? Mhm. Es muss in jedem Abend witzig sein, die Pointe. Und dann geht es ganz viel um Timing. Mhm. Das ist oft mal eine Gefühlssache, oft mal aber auch Erfahrungssache, dass man merkt, erst bei der fünften Kabarettvorstellung oder so, wenn ich es genau so mache, dann funktioniert es am besten. Ja. Und so, da kriegt man ja dauernd Feedback und deswegen werden so Kabarettproduktionen auch oft nach 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vorstellungen allem besser, weil du...
Ich wollte gerade sagen,
Also grundsätzlich
kommen die die Magie von der Premiere, logisch.
Ja, und man muss mal sagen, Marsch.
Auch der Podcast-Folge war Carambolage allem erst auf der 5.
Ja, da ist bloß ein
Einwand. Die ersten 4 kennen sie jetzt halt so.
Zum Glück gibt es meistens bei den ganzen Gastspielern Leone oder zwei
Vorstellungen. Und die Kerne
zu den Kerne zu nehmen.
Das löst ja keiner.
Aber also ich gehe gerne im Theater, nicht? Und es ist schon sehr beeindruckend, weil du Simon, du musst ja in dem Moment bist du gefragt, nicht zu improvisieren eigentlich. Du hast auch
genau. Für mich gilt jetzt das Gleiche wie für die anderen. Ja.
Genau. Aber greift man noch auf eine Bibliothek im Kopf zu, den man einfach anrufen kann in dem Moment, weil das sind jetzt 100-mal studiert und irgendwann ein Kind, weil dann kenne ich einfach den Witz und dann bringe ich jetzt. Oder ist das, weil ich kann mir das so schwer vorstellen, nicht?
Yeah.
Wie das in dem Moment allem anrufen kannst.
Den Anspruch, den man an sich selber stellt, ist natürlich allem, ich möchte so originell sein wie möglich, nicht? Ich möchte Sachen, die ich noch nie getan habe und so. Also das ist schon eine sehr interessante oder berechtigte Frage, weil natürlich ausgehend von deiner Persönlichkeit und für deine Stärken und für
improvisiert.
Ausgehend davon die Stärken und Schwächen, die du hast, gehst logisch, denkst du, das wäre cool, wenn es in die Richtung ging und vielleicht hast du noch gewisse Zonen, in die du öfter gehst. Aber logisch, die Idee ist wirklich zu probieren, jetzt mal ganz frisch und ganz neu zu gehen und das macht es auch so schwierig. Also es ist, die Vorstellungen sind jetzt nicht im Wesentlichen länger als andere Sachen, die man spielt, aber wenn ich da rausgehe, bin ich komplett schari, weil du bist durchaus
konzentriert.
Du bist durchaus voll drin und denkst, sagen wir mal, eine Vorstellung, eine dritte, vierte Vorstellung, die was gut läuft, ist vielleicht die Prozessorleistung nicht mehr die ganz gewaltige. Nicht? Und wenn du durchaus auf 180 bist, können wir dann braucht es hier noch mal viel mehr. Ich habe allem den Eindruck, wenn ich etwas, ein Programm spiele, das ich gut kann, dann ist da oben im Hirnkastel nicht so brutal viel Energie. Weißt du, sagst
du? Ja, das ist vielleicht ein interessanter Unterschied, aber auch zwischen... Ich weiß nicht, zwischen Musik,
kann schon sein, ja.
wo vielleicht nochmal mehr dein Körper das machen kann. Ja, ich weiß es nicht.
Möglich.
So wie beim Schauspiel, ist das eher eine andere Art von Prozessorleistung vielleicht, aber ich kann nicht unbedingt sagen, weniger. Ja, manchmal vielleicht schon, auf jeden Fall habe ich beim Impro gar keine andere Wahl, als voll, aufmerksam und im Moment zu sein, sonst passiert gar nichts. Nicht? Aber beim Improvisieren tue ich eigentlich fast mehr reagieren als agieren. Ein bisschen was von agieren oder Ideen einbringen oder so kommt natürlich schon auch dazu. Aber ich bin ganz viel am Reagieren eigentlich.
Das heißt, du bist eher getrieben von der Flut an Vorschlägen, die da Kim vielleicht vom Publikum in die Richtung gibst du eigentlich gar nicht vor, sondern lässt dich da mittreiben.
Ja, oder? Ja, vor allem auch von den Partnern, von, Gruppe, von ja. Die anderen Mitspieler und Mitspielerinnen auf der Bühne, die einen Satz sagen und die reagieren sofort drauf.
Es ist, um vielleicht auf das zu antworten nochmal, natürlich greift man auf Gelerntes zurück. Wenn du jetzt nicht hast den Text gelernt oder die Figur gelernt und du hast gelernt, zum Beispiel in meinem Fall, die Akkordverbindung klingt so. Da, wenn ich so etwas tue, dann wäre ich eher den Sound erreicht. Wenn ich das tue und das läuft bewusst oder unbewusst natürlich mit, aber wenn ich jetzt nicht sage, okay, ich spiele jetzt genau den Akkord und den nächsten und so, dann ist es schon ein Zurückgreifen auf handwerkliches Wissen letztlich. Nicht? Im Prinzip wie ein Handwerker, der was vor Ort kommt, du musst jetzt das richten, der hat nicht genau gelernt, Ding, aber er sagt, okay, da ist das und das und das. Die kennt man vielleicht nicht bei NK auch so, aber halt bei mir ist es definitiv so.
Also wenn es einmal ein richtig scheiß da gab es und eigentlich keine Lust hab's witzig zu sagen, klappt es halt echt, weil im Grunde hat man eine gewisse Basics.
Einfach. Ja, man hat eine gewisse Erfahrung. Das ist eigentlich schon wieder, Wissenschaft eigentlich. Das ist ganz interessant, weil das ist ja so wie, wenn man, egal in welchem Beruf oder auch beim Autofahren, nicht, wenn du wirklich viel gefahren bist, viele Kilometer gemacht hast und viele Situationen erlebt hast und das, dann denkst du nicht mehr nach, wenn ein Formel-Radlfahrer ausbiegt, jetzt muss ich schnell auf die Temperatur schauen, minus 1 Grad und davor ist es wie im Feld gewesen, kann nicht die Straße rutschig sein und da glänzt es auch schon ein bisschen, dann hast du lieber nicht volle Bremsen, sondern lieber ausweichen und da nicht zu fest. Das denkt man alles nicht noch, das passiert in einem Bruchteil von Sekunden.
Genau. Grundsätzlich. Ich habe aber nichts, wenn jetzt einmal viel in Bölzen ist zwei Räder gefährlich sein, grundsätzlich. Nein, aber das ist absolut das, was du sagst, empfinde ich genau gleich.
Ja. Na, passiert das automatisch, aber du hast es oft ähnlich erlebt. Du machst nicht genau das Gleiche, wie du schon einmal gemacht hast, aber du hast so viele Situationen schon irgendwie auch gespeichert im Körper, dass du intuitiv schnell reagieren kannst.
Du vielleicht auch wie ein Sportler im Prinzip, nicht?
Ja.
Wenn der auf dem Fußballplatz ist oder keine Ahnung, nicht? Der hat ja auch nicht genau die Situation, aber die Art für Situationen schon trainiert.
Aber sagst du, der fundamentale Unterschied zwischen zum Beispiel am inszenierten, geprobten Stück, wo ich das dann schon relativ exakt reproduziere. Natürlich so, dass das Publikum das Gefühl hat, ich sage das zum ersten Mal und die Nudels nicht gleich an. Natürlich. Muss ich das füllen und fühlen und irgendwie einzigartig machen jedes Mal, haben ist das die Herausforderung. Und beim Improvisieren ist es logisch wirklich das erste Mal und kann ich mich nicht vorbereiten. Nicht?
Ja, weil wenn beim Impro-Theater, wer es jetzt nicht kennt, nicht, es fragt sich dann auch in gewisser Situation das Publikum nach Themen, nach Inputs, also es reagiert sich wirklich auf das, was das Publikum sagt.
Ja.
Und das ist lustig, weil bei mir, nicht, ich weiß ja, dass das irgendwann, ich bin jetzt schon oft genug gewesen, nicht, weil jetzt muss ich irgendwas witzig sagen, was werden sie jetzt sagen? Sag's mal dir! Dekan, nein, warte, Tier, da war das schon 15 Jahre, wenn ich das sage. Du bist so voll unter
Tier. Tier ist ja nicht deine Stärke, nicht?
Als nein, Natur, also Flora Fauna, bin ich ganz schlecht.
Aber das ist ja der, was wir schon trainieren oder was vielleicht so die Erfahrung ist, die noch irgendwann ein bisschen in Fleisch und Blut übergeht, ist eigentlich nicht ganzes Konkretes, sondern so Muster vielleicht. Mhm. Also zum Beispiel, was funktioniert oder was braucht es, damit eine Improvisation halbwegs funktioniert. Und das sind ja so strukturelle Dinge eher, wie zum Beispiel, wir brauchen eine Hauptfigur, nicht fünf Hauptfiguren. Mhm. Oder so dramaturgische Regeln, ne? Die muss irgendwie eine Veränderung durchmachen, die hat da eine zentrale Frage, die sie klären muss, zum Beispiel. Oder Statusunterschiede sind allem interessant oder so. Das sind so Prinzipien wie auch zum Beispiel Weißer Clown und Augustin, nicht? Also der Stan und Dolly, die funktionieren alle gleich, nicht? Das sind so strukturelle, grundlegende Basics, die man irgendwann so ein bisschen verinnerlicht und eigentlich ohne darüber nachzudenken, das macht oder Gegensätze und so weiter. Oder das sind ja irgendwann Impulse. Ganz viel hat auch damit zu tun, finde ich allem ganz interessant, das zu machen, was man eigentlich Lust hat. Und das ist schon gar nicht mal, das klingt jetzt total simpel, aber das ist gar nicht so einfach. Nicht das zu machen, wo man das Gefühl hat, das war jetzt das Richtige, sondern das zu machen, wahrscheinlich auch musikalisch, oder? Was hat denn jetzt Lust eigentlich? Und wenn ich etwas mache, wo ich gerade irgendwo, dann wenn ich ganz ehrlich bin, spüre, man, eigentlich habe ich auf das jetzt nicht gar nicht mal Lust, dann ist es wahrscheinlich nicht das Interessanteste.
Gut, David, jetzt müssen wir fast mal die Künste, die Impro-Künste von unseren Gästen testen.
Oh. und Inse.
Ja, Inse. Wir müssen jetzt nichts bringen. Der Druck ist bei Ihnen. Nicht?
Ja, stimmt.
Gib's mal an dir.
Ich bin schon leicht von den
Ein Kücheninstrument. Scheiße.
Ein Kücheninstrument. Das Reibeis.
Nein, ist das, was mit dem ins Gackele schneidet? Was ist das? Die kleine Eierharfe heißt der ja.
Eierharfe? Der heißt sogar Eierharfe.
Eierharfe?
Natürlich nicht.
Weil die Harfen haben so Eier.
Nein, mit Kücheninstrumenten. Also. Das Eiche, ja, ganz schön.
Ich sehe schon, der Simon ist schon beim Essen.
Der Simon hat Hunger, wir erst mal langsam zum Ende kommen.
Nein, also ich. Wie der Box schon hier und da in der Tasche drin.
Ich muss halt aufs Klo.
Hast du noch eine Vorlage?
Ja, aber ich sage, das ist, mir kommt
das. Aber es wird auch ein wenn man lange nicht kennt.
Aber es bringt uns auf den Boden zurück. Es bringt uns total auf den Boden zurück. Ja. Das erdet uns voll. Ja, voll.
Das ist alles sicher. Siehst du?
Ja, schon.
Wie hat es wieder mal geerdet?
Ja, das ist ganz natürlich. Das ist ganz interessant.
Nein, aber effektiv, nein, wenn wir es mal probieren, das war ein Wortspiel, hab's Lust.
Also ein Wortspiel, ja.
Nein, ich muss leider losen, ich werde nie mehr während der Pause in der Karambolage aufs Klo gehen können.
Der Herr,
aber das klingen alle gleich. Wenn sie auf dem Ding sind, das klingen alle gleich. Das ist ja totale universelle Gleichmacher.
Ja.
Ein Wurscht und so.
Nein, ich nehme nie jemanden für das Spiel unterkennen.
Aber riechen die uns ja alle anders, wie wir beim letzten Podcast schon alle. Übrigens, sei mal da mit Johannes Frasnelli, kann es cool lassen, wenn er gekocht hat, mit einem Geruchsforscher aus Südtirol. Der,
okay.
Ja.
Man riecht besser, als man denkt.
Man riecht besser, als man hat ein Buch geschrieben, ja.
Aha.
Also? Aber riecht man nicht für jeden anders?
Hallo Mike, okay,
also riecht man nicht, nimmst du nicht meinen Geruch anders wahr als du? So?
Ja, das ist eine interessante Frage. Das ist eine Frage, was mich zurückbringt in meine Kindheit. Ich habe gefragt, wenn ich Rat ziehe.
Ja.
Nein. Wenn ich Rat ziehe.
Du hast
ja auch Rat, weil du es so gelernt hast. Ja. Aber ich nehme mir das gleich vor.
Ja. Ja.
Und das ist etwas, was man nicht beantworten kann. Nicht? Also das ist, Qualia heißt das in der Kenntnistheorie. Nicht? Also das kann man nie, ich kann nie wissen, wie du es riechst. Beim Riechen wahrscheinlich ist es genau das Gleiche. Wir riechen, das riecht.
Wie nennt man das?
Der Markus riecht grausig. Nicht?
Na, gut, ich habe so eine Rot-Grün-Schwäche.
Auf Englisch ist es.
Ich rieche es ja für nicht.
Das heißt, du riechst nicht gut und siehst nicht gut.
Ja, du.
Okay. Ich rieche auch ganz wenig. Fällt es oft auf, ja.
Hast du Glück in dem
wahrscheinlich
Raum,
rieche ich da jetzt nichts.
Ja, da ist super. Ja,
aber es ist interessant, nicht? Das habe ich mich auch gefragt, ob wir das einfach gleich heißen, aber anders wollen. Ja. War schon interessant, nicht?
Ja, weiß man nie wissen. Ja.
Aber man sagt ja eben, dass zum Beispiel auch für die Partnerwahl und so Geruch unbewusst voll wichtig ist. Mhm. Aber jemand anders wählt den Partner ja schon, zum Beispiel. Den ich jetzt nicht gewählt habe.
Gott sei Dank.
Aber dann muss der ja für den anderen zum Beispiel, also da, dass es um zum Beispiel auch, genau, genetische Kompatibilität geht oder so, nicht?
Ja, Helm Kappmann, so, Johannes Frogen.
Jetzt müssen wir einen Geruchforscher kennen.
Jetzt müssen wir einen Geruchforscher kennen.
Ungeklärte Fragen, gleich.
Ja,
offen gut. Das schauen wir nicht sehr blöd.
Sieht man, dass der Simon und Peter nicht wissen, was wir tun, weil sonst hatten sie die Fragen, hatten sie vor einer Woche gestellt.
Ja,
eben. Nein, wir sind
so in die Folge. Folgt es jetzt nicht auf die
Socials. Proben. Da ist kein Empfang. Ist wirklich kein Empfang.
Nein, probieren wir
das. Probieren wir das.
Wir kennen mit einem Begriff aus der Naturwissenschaft und einem Begriff aus deinem Metier da starten. Was ist Autonomie?
Jetzt bin ich schon aufgeschmissen.
Autonomie.
Nein, hast du kompliziert, machen wir mal jetzt.
Die ein Wort so spannend ist mir einer nach dem anderen nicht ein Wort sagen, um etwas zu erklären, nicht okay, so ja, eine ja. Geschichte zu erzählen.
Ja.
Und meine Idee war jetzt gewesen, nachdem wir
Aber du darfst jetzt nicht sagen, was schon ist.
Nein, logisch, aber im Begriff darf ich schon sagen, ne?
Ja, natürlich. Ja, ich kann mir nicht erklären.
Kann das erklären.
Ja. Oder wir könnten versuchen, etwas zu erklären, was du uns danach erst sagst, was es ist.
Oder jeder erklärt es anders.
Ja, hey, war kein Problem.
Hey, war sowieso.
automatisch.
Ja, oder etwas wollen wir nicht wissen, weil wir werden wahrscheinlich sehr.
Nein, wenn ich jetzt sage, schwarzes Loch, nicht?
Ja.
Ja, aber
es ist ungefähr eine Oberordnung,
ja.
Genau.
Ja.
Und dann versuchen wir mal zu viert das schwarze Loch zu erklären. Mit der
Mit ein Wort Geschichte. Ja. Zu viert. Okay, ja. Heißt gut. Cool. Ja. Von denen kommen noch die entscheidenden Wendungen an. Ja,
ich ja, sag gleich.
Oder auch nicht.
Und? Ja, ich sag viel.
Und wir sagen allein nicht.
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 Nie.
Nie.
Muss es zusammenhängen.
Idealerweise.
Okay, Simon.
Okay.
Lass dich hier.
Ja, von gesessen.
Machen wir so.
Okay.
Ein
schwarzes
Loch
ist
ein
gravitationales
Objekt,
das
im
Weltraum
ist.
Ist
extrem
stark
und
schwer,
dicht
und
ist
ein
Feld.
Ich habe jetzt gesagt, dachte schon erst, nein, es ist
stimmt. Was ist das coole Ski, kannst du da mit deinem Schwarm machen?
Jetzt kriegen wir es gleich wieder
an. Nein, weil ich kann jetzt gleich so, es fällt, das
auch
schwarz
ist. Oder?
Was, das, was schwarz ist?
Ist. Ja, jetzt Bein ist schon ein Naturwissenschaftler.
Schwarzen.
Raumzeitkontinuum. Das schreibt man zusammen jetzt, ne? Rechtschreibung. Okay, Raum.
Zeit.
Kontinuum.
Ist.
Es.
So.
Gefährlich.
Da.
Schwarze.
Löcher.
Den.
Raum
stören.
Punkt.
Spaghettifizieren
tun
schwarze
Löcher
jeden,
der
sich
zu
nah
befindet.
Ja, ich würde sagen, perfekt.
Ja, oder?
Haben wir gut erklärt.
Ja, das mit Spaghettifizieren haben wir jetzt schon leicht.
Ja, hätte ich schon mal, gell? Ja. Wir haben jetzt drüber geredet, dass man an der Synchronfassung von Filmen total die Zeit hört. Also, keine Ahnung, ein Amerikaner, der auf Deutsch synchronisiert ist, du hörst voll die Zeit. Und das Wort wie Spaghettifizieren ist ein Wort, das ich, glaube ich, seit der Mittelschule
nicht
mehr gehört habe.
Ich habe das noch nie gehört. Nein. Ist das schlimm?
Ja, ich nicht.
Ja,
aber wie das ist in der Mittelschule gehört?
Weiß ich nicht, weil ich halt so, wenn ich bin in die Mittelschule gegangen, mit den 90er, Ende der 90er.
Aber
das Interessante ist, dass über das reden wir total viel. Also wir sind total fernab für jeder Wissenschaft. Ne? aber dass du ja praktisch in der Synchronfassung für einen Film musst probieren, die Umgangssprache von einem anderen Sprache in deine aktuelle Umgangssprache zu übersetzen. Mm. Das heißt, wenn du die Synchronfassung für Stirb langsam schaust, dann ist es die deutsche Umgangssprache für, und das merkst du ja voll. Außerdem müssen sie dann noch schauen, wie sie Motherfucker auf Jugendfrei übersetzen.
Schweinebacke.
Schweinebacke ist total gut. Wenn du immer nachdenkst, Schweinebacke ist echt ein gutes Wort.
Das ist gut. Und oder Heavy bei Zurück in die Zukunft.
Genau.
Stark.
Ja. Aber eben, und da merkst du eigentlich, es fällt dann halt voll oft auf, dass gewisse Begriffe hast du noch echt seit 15 Jahren nicht mehr gehört. Aber wenn du an gewisse Filme denkst, dann kommt das durchaus vor. Und wir probieren jetzt momentan alle, weil zu aus gewissen Zeiten so Synchronfassungen vorzureden gegenseitig.
Aber eins ist die Sprache und eins sind aber auch die Stimmen.
Ja, voll.
Das haben die andere Stimmen gehabt. Kann es ja wirklich sein? Halt, war jetzt auch eine wissenschaftliche Frage.
Ja, und
haben die andere Stimmen gehabt oder haben die andere Aufnahmegeräte gehabt, dass sie anders
klingen? Nein, aufnahmetechnisch ist jetzt nicht so.
Na, haben die wirklich andere Stimmen gehabt?
Das, was mir vorhin so ist, ist seit die 50er Jahre gleich.
Aber die haben ja alle anders geklungen, nicht? So in 50er Jahren Filmen, klingen die Stimmen anders, nicht?
Das ist
so
ja, gut, es sei halt schon mit der Technik zu tun. Weil in Synchronfassungen oft wenig Atmung ist. In alten Filmen muss man echt geben. Ist ein bisschen Foley, weißt du, keine Ahnung, die Schritte, aber den ganzen Rest lädt man fehlt oft, weil das ist schon da früher. Und also. Heint logisch, wenn du keine Ahnung Marvel-Zeugs schaust, dann ist die Atmo original.
Ah, okay.
Aber wenn es schon hat. Ich bin jetzt ausgestiegen.
Ja.
Ja. Irgendwo müssen wir.
Aber das ist sicher auch soziale Ansteckung. Weil, na wirklich, weil Spanier klingen zum Beispiel, also Amerikaner klingen wirklich oft nasaler zum Beispiel. Als, ja, und Spanier haben reden ja die kleinen Kinder schon so tief unten, oder? Na wirklich. Das ist sicher auch, dass man das lernt übers Hören. Die haben sicher nicht alle so andere Stimmlippen oder andere Stimmsitz. Nein, selbst. Das ist wirklich leider.
Jetzt geben wir schon das Thema für die nächste Folge.
Ja, weil ich denke, jede Sprache hat ja einen Fokus auf gewisse Laute. Nicht? Gewisse Laute gibt es noch in der Sprache gar nicht. Hell verlogert sicher einen
Stimmsitz. Genau, oder klingen kehliger oder so. Interessant.
So, man darf man alle schön nach anschauen kommen, ein bisschen Werbung darf es machen.
Das schneiden wir aber raus. Ja.
Das schneide jetzt, damit wir uns gut fühlen.
Ab 3. Januar bis 18. Januar.
3. bis 18.
In der Carambolage.
In der Carambolage.
Immer um die gleiche Uhrzeit. Also ist das im Internet kann man es wahrscheinlich.
Um 20.30 Uhr. Genau. Und auf www.carambolage.org genau kann man, sollte man bald reservieren.
Und fürs Impro-Theater, wenn ich am eigenen Leib erfahre, muss man auch reservieren. Sollte man einige Wochen vorher.
Ja, eigentlich schon am sehr.
Marc, gehst du heute?
Nein, ich habe heute Institutsweihnachtsfeier leider. Deswegen.
Aber ich habe zwei Tickets reserviert.
Nein, ich habe echt eine Weihnachtsfeier. Ja.
Also, man kann jetzt anrufen.
Fürs nächste Mal.
Ja. Nein, deine Tickets.
Mein Ticket, genau, rückwirkend kriegst du mein
Weil
Ticket.
Weil das ist halt das Weihnachtsspecial, oder?
Genau.
Gibt es ein Silvester-Special auch?
Nein, das nächste Mal ist
am 31. Januar, meine ich. Ja.
Quasi um einen Monat.
Ja, ich muss heim.
Ja.
In dem Sinne, danke eigentlich nochmal.
Danke.
Frohe Weihnachten, gell?
Frohe Weihnachten.
Und wir sehen uns bei all das Schöne.
Ja, super.
Ja, fein.
Beim Simon haben wir nicht gesagt, wer der Simon Gamper ist. Er hat unser Intro und Outro geschrieben und die ganzen Jingles sind dazwischen. Also wenn es hinter die Eier geht, man wisst jetzt, wer schuld ist.
Ja.
Geil, Simon?
Ja, ist wahr.
Es ist klar. Ist die Frau.
Ja, ist meine Frau, ja. Ist die Mera. Ja.
Genau.
Ganz genau.
Eben. Er hat sich.
Familienprojekt.
Auf jeden Fall danke dir, Simon.
Danke, Henk.
Du kannst das leidberuflich machen.